DW Menschen und Märkte.
Corona-Impfstoffe der nächsten Generation. Madrids Gastronomie trotz Covid-19 fast normal geöffnet. US-Sanktionen gegen Nord Stream 2 scheinen zu wirken und neuer Waldzustandsbericht. Wie geht es unseren Bäumen? Das sind die Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. Monatelanger harter Lockdown, strenge Hygienemaßnahmen, sinkende Zahlen. Und jetzt machen uns die Coronavirus-Mutationen einen Strich durch die Rechnung. So scheint es zumindest. Denn angesichts der sich ausbreitenden und wahrscheinlich ansteckenderen Varianten schrecken Politiker vor schnelleren Lockerungen zurück. Wissenschaftler und Hersteller aber wollen die Impfstoffe möglichst schnell mutationsfit machen. Jessica Brautsch berichtet.
Sie heißen B117, B1351 oder P1. Die Coronavirus-Varianten, die erstmals in Großbritannien, Südafrika und Brasilien aufgetaucht sind. Varianten oder auch Mutationen, die der Welt nach einem Jahr Pandemie neue Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Dabei sind die prominentesten Varianten mit Sicherheit noch nicht das Ende vom Lied, sagt Professor Dr. Marilyn Addo, Leiterin der Sektion Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Wir werden auch wahrscheinlich noch weitere Mutationen Varianten bekommen, solange wir hohes Infektionsgeschehen haben.
Trotzdem wirkt Addo optimistisch, denn man habe die Varianten und die weitere Virusevolution im Blick. Und auch beim Pharmaunternehmen BioNTech wird immer wieder überprüft, ob der Impfstoff bei den Mutationen wirkt, erzählt Vorstandsvorsitzender Professor Ugur Şahin.
Was wir machen, ist, dass wir ständig für die neuen Varianten dann im Labor synthetisieren. Und dann überprüfen wir, ob Seren, die eben durch Immunisierung mit unserem Impfstoff generiert worden sind, ob die noch in der Lage sind, diese neuen Spike-Proteine zu erkennen.
Und die Viren zu neutralisieren. An über 25 Varianten habe das Pharmaunternehmen bislang getestet, mit guten Ergebnissen bei der brasilianischen und der britischen Mutation. Allerdings wirkte der BioNTech-Wirkstoff weniger stark bei der südafrikanischen Variante. Generell fehle es aber noch an Daten für genauere Aussagen. Würden die Impfstoffe nicht mehr wirken, müssten sie umgebaut werden. Gerade bei mRNA-Wirkstoffen könnte das im Zweifelsfall relativ schnell gehen, sagt Marilyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Also für mRNA-Impfstoffe geht man ja von 6 Wochen aus, dass ein neuer Impfstoff quasi generiert werden kann. Also dieses Konstrukt zu bauen, dauert auch nicht lange in viralen Vektorimpfstoffen, aber das sind natürlich Viren, die gezüchtet werden müssen und GMP produziert werden müssen. Da ist man wahrscheinlich eher in Monaten unterwegs, würde ich sagen 2 bis 3 Monate. Ist wahrscheinlich schon mit regulatorischen Anpassungen ist wahrscheinlich eine realistische Timeline.
Das allein bedeutet aber nicht, dass sofort modifizierte Impfstoffe erhältlich wären. Für mRNA-Stoffe kämen noch weitere 6 Wochen Produktion hinzu. Und auch diese Wirkstoffe müssten neu zugelassen werden. Dafür wird gerade über ein neues Zulassungskonzept beraten. Dabei soll über die Zulassung parallel zur Herstellung entschieden werden. Eine der nötigen Voraussetzungen, um die veränderten Impfstoffe zuzulassen, er muss mindestens so wirksam sein wie das Original. Doch noch sei es zu früh, um Impfstoffe einzusetzen, die auf die Mutationen spezialisiert seien, meint BioNTech-Vorstandsvorsitzender Professor Ugur Şahin.
Weil die Situation noch ein bisschen unübersichtlich ist. Es sind ja unterschiedliche Virusvarianten unterwegs und es ist unklar. Momentan haben wir ein Mischbild. Ja? Und was wir ja auch nicht wollen, ist, dass wir einen Impfstoff gegen eine Mutante machen und der Wildtyp aber dann nicht ausreichend neutralisiert wird.
Perspektivisch wäre es stattdessen denkbar, zu einem späteren Zeitpunkt die neue angepasste Impfung als sogenannten Boost zu geben, zusätzlich zu der ursprünglichen Impfung. Bis dahin sei es vorerst die beste Strategie, mit den jetzigen Impfstoffen zu arbeiten und die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Jessica Brautsch war das. Seit fast 4 Monaten ist die Gastronomie in Deutschland faktisch dicht. Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten. Ganz anders die Situation in der spanischen Hauptstadt Madrid. Da sind Restaurants und Geschäfte den ganzen Winter hindurch offen geblieben, mit kürzeren Öffnungszeiten zwar, aber immerhin. Dabei hatte die 7-Tage-Inzidenz Anfang des Monats noch bei um die 400 gelegen. Und trotz offener Kneipen fiel sie inzwischen auf knapp über 100. Reinhard Spiegelhauer war für uns in Madrid unterwegs.
7 Uhr abends, vor den Kneipen stehen jede Menge Tische und Stühle, alle gut bis sehr gut besetzt. Um die Ecke ist die Uni, an den Tischen sitzen vor allem Studentinnen und Studenten wie Pablo. Naja, ganz ohne ist es nicht, das Virus ist natürlich da, aber jetzt dürfen die Kneipen ja länger aufmachen. Das ist super für die Leute aus der Gastronomie und natürlich auch für die, die gerne ausgehen wollen. Pablo ist mit 2 Freunden unterwegs. Sie sitzen an einem kleinen Bistrotisch, schwatzen, lachen. In der Straße ist fast in jedem zweiten Haus eine Kneipe oder ein Restaurant. Raquel findet es super, dass sie mit Freunden ausgehen kann. Wenn sie darüber nachdenkt, hat sie aber doch ein etwas mulmiges Gefühl. Naja, du gehst eben aus, wie die anderen auch, mit mehr Abstand halt. Ich fühle mich aber wohler, wenn ich draußen sitze, denn da bewegt sich die Luft mehr. Die Wirte dürfen höchstens die Hälfte der Sitzplätze anbieten, die sie vor Corona hatten. Und mit 50% Bestuhlung sieht es jetzt ungefähr so aus wie in Deutschland vor Corona. Luis, der mal hinterm Tresen steht, mal draußen die Gäste bedient, ist froh, dass er Arbeit hat. Klar finde ich es gut, wenn die Gastronomie offen ist. Die Wirtschaft darf nicht zusammenbrechen. Das Problem sind ja nicht die Regierung oder die Einschränkungen. Das Problem sind Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Student Pablo glaubt, dass alles gut gehen wird. Die Impfungen liefen ja und er selbst und seine Freunde seien auch vorsichtig. Wenn wir unterwegs sind, dann haben wir immer Masken auf, auch in der Metro. Die legen wir nur hier ab. Die Diskotheken sind ja noch zu und wir gehen auch nicht zu irgendwelchen illegalen Partys. Ich fühle mich relativ sicher, weil ich nur mit Freundinnen und Leuten ausgehe, die ich auch sonst sehe. Und so geht es offensichtlich auch den vielen, vielen anderen Studentinnen und Studenten und sonstigen Gästen, die jeden Abend mit Freundinnen und Freunden vor oder sogar in einer Kneipe zusammensitzen und feiern.
Aus der Kneipenszene der spanischen Hauptstadt Madrid berichtete Reinhard Spiegelhauer. Die Fertigstellung der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 könnte sehr viel länger dauern als geplant. Nach Informationen des NDR und der Süddeutschen Zeitung ziehen sich immer mehr europäische Firmen wegen drohender US-Sanktionen aus dem Projekt zurück. Aus Schwerin Caroline Kock.
15 Schiffe liegen derzeit zwischen den Inseln Rügen und Bornholm. Eins davon, die Fortuna, verlegt Rohre. Doch ob durch die Pipeline jemals Gas strömt, hängt davon ab, wie viele europäische Unternehmen noch vom Projekt Nord Stream 2 abspringen. Die US-Regierung macht Druck, möchte die Verlegearbeiten stoppen, droht mit Sanktionen gegen Firmen, die direkt oder indirekt an dem Projekt beteiligt sind. Vermögen können eingefroren, Einreisesperren verhängt werden. Kürzlich hat das US-Außenministerium eine Liste mit 18 Firmen vorgelegt, die in den letzten Wochen aus dem Projekt ausgestiegen sind, um zu zeigen, die Drohung wirkt. Stichtag dafür war der 31. Januar. Firmen, die sich weiter an Nord Stream 2 beteiligen, gehen ein hohes Risiko ein, sagt US-Sanktionsexperte Sascha Lohmann.
Die Sanktionen sind sehr scharf. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die der Kongress dem Präsidenten bereitgestellt hat, mit teilweise drastischen Folgen. Und es ist sicherlich nicht untertrieben, dass sich Unternehmen mit einer wirtschaftlichen Vernichtung im Falle einer Sanktion konfrontiert sehen.
Nun beendet nach Informationen von NDR und Süddeutscher Zeitung auch das norddeutsche Unternehmen Krebs GmbH die Zusammenarbeit mit den Russen. Die Hamburger Firma hatte unter anderem die russischen Verlegeschiffe Fortuna und Akademik Czerski aus- und umgerüstet und überwachte den Schiffsverkehr rund um die Bauarbeiten. Laut Vertrags- und Rechnungsunterlagen, die dem NDR und der Süddeutschen Zeitung vorliegen, waren allein für den Umbau der Fortuna über 26 Millionen Euro vereinbart worden. Die Krebs GmbH war nicht nur als Dienstleister, sondern auch als Vermittler für zahlreiche andere Firmen tätig. Anfragen von NDR und SZ zum Ausstieg wollte das Unternehmen nicht beantworten. Auch Nord Stream 2 wollte sich dazu nicht äußern. Um die US-Sanktionen zu umgehen und den Bau der Ostsee-Pipeline zu unterstützen, hatte die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern eigens eine Klimaschutzstiftung gegründet. Doch dieser Plan wird wohl nicht aufgehen, sagt Sascha Lohmann.
Also dieser Trick basiert ja auf der Annahme, dass von US-Seite aus nicht gegen öffentliche Einrichtungen vorgenommen wird. Das trägt in zweierlei Hinsicht nicht. Erstens ist diese Stiftung ja auch wirtschaftlich aktiv. Das heißt, hier könnte man argumentieren, es handelt sich in dem Sinne gar nicht um eine staatliche Entität, sondern um einen Wirtschaftsbetrieb. Und zweitens, es gibt auch eine gesetzliche Möglichkeit, die gegen alle möglichen Entitäten, also auch öffentliche Stiftungen, es erlauben würde, Sanktionen zu verhängen.
Ob, wann und für wie viel Geld die Pipeline fertiggestellt wird, hängt nun davon ab, ob der russische Hauptinvestor Gazprom den Ausstieg der europäischen Firmen kompensieren kann. Nach Fertigstellung muss die Pipeline von einer unabhängigen Seite zertifiziert werden. Die dafür vorgesehene norwegische Firma DNV, die größte Klassifizierungsgesellschaft der Welt, hat sich allerdings ebenfalls wegen der drohenden US-Sanktionen aus dem Projekt zurückgezogen. Wer sie ersetzen kann, ist noch nicht bekannt.
Soweit Caroline Kock. Die Wälder in Deutschland sorgen für gute Luft und bilden die Grundlage für die Holzwirtschaft. In jährlichen Stichprobenerhebungen wird der Kronenzustand deutscher Wälder bewertet. Dadurch können Veränderungen erkannt werden, die wiederum bilden Grundlagen dafür, was zum Schutz des Waldes unternommen werden kann. Heute stellte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner den neuen Bericht zum Zustand des Waldes vor. Martin Polanski hat zugehört.
Dürre, Stürme, Borkenkäfer, die zuletzt überdurchschnittlich warmen und trockenen Jahre haben dem Wald in Deutschland erheblich zugesetzt. Das zeigt die aktuelle Waldzustandserhebung. Laut Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU gehören die Ergebnisse der Erhebung zu den schlechtesten seit den 80er Jahren. Seitdem wird der Zustand des Waldes regelmäßig erhoben. Nur 21% aller Bäume würden keine sogenannte Kronenverlichtung aufweisen, so Klöckner.
Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank.
Besonders gelitten haben laut Bericht Fichten, Kiefern und Buchen. Eichen würden dagegen erste Anzeichen einer Regeneration zeigen, auch wenn Eichen ebenfalls häufig geschädigt seien. Etwa die Hälfte des Waldes hierzulande besteht aus Fichten und Kiefern, 16% aus Buchen, 11% aus Eichen. Weiteres Ergebnis der Untersuchung: Noch nie wurden so viele abgestorbene Bäume festgestellt wie bei der Erhebung im letzten Jahr.
Das ist bedrückend, das macht mir große Sorge, denn wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Denn die Entwicklung unseres Waldes hat gezeigt, in den vergangenen Jahren, bevor wir die drei wirklich harten Dürrejahre auch erlebt haben, haben wir gesehen, dass unsere Wälder gemischter geworden sind, artenreicher geworden sind, naturnäher geworden sind, auch älter geworden sind.
Die Bundesregierung versucht nun verstärkt gegenzusteuern. 1,5 Milliarden Euro stellt sie insgesamt bereit, damit etwa abgestorbenes Holz geräumt wird, weil sich sonst der Borkenkäfer schneller ausbreiten kann. Zudem gehe es um Wiederaufforstung und Naturverjüngung, so Klöckner.
Die neuen Wälder auf den ehemaligen Schadflächen werden Mischwälder sein mit ausschließlich standortgerechten Baumarten. Sonst werden sie nicht gefördert werden. Und unsere Hilfen sind daher auch das bisher größte ökologische Waldumbauprogramm, das es je gab.
Flächen in der Größe des Saarlandes sollen wieder bewaldet werden. Die Fördermittel gehen dabei zum großen Teil an die privaten Waldeigentümer, die etwa die Hälfte des hiesigen Waldes bewirtschaften. Sie leiden darunter, dass die Preise auf dem Holzmarkt eingebrochen sind, sich die Waldbewirtschaftung derzeit häufig kaum lohnt. Die Waldbesitzer sollen schon aus Eigeninteresse mit den Fördermitteln dafür sorgen, dass sich der Wald erholt. Der Interessenverband der Waldeigentümer fordert eine Art CO2-Prämie, denn die Waldbewirtschaftung würde dem Klimaschutz dienen und sei somit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Grünen dagegen kritisieren, dass in den Bundesprogrammen die ökologischen Vorgaben für die Förderung zu schwach seien. Alle entsprechenden Gelder müssten auf Umbau und Vielfalt ausgerichtet werden.
Ein Beitrag von Martin Polanski aus Berlin war das. Und das war es auch mal wieder für heute bei uns. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Auf Wiederhören, bis bald und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.